fühlt ihr euch jetzt so als Corporate Manager?
Schöne Spitze. Es war eine Plastikkarte, die wir am Anfang noch selbst ausgeschnitten haben. Dann am Ende des Monats wurden zur Liste zugefaxt. Also komplett manueller Prozess.
600 Millionen als Größenordnung ist halt einfach ein großer Exit.
Wenn man sich nicht für das Produkt schämt, mit dem man auf den Markt geht, dann hat man zu lange gewartet. Und wir haben uns sehr geschämt. Im Januar 2013 hatten wir 25 Studios in Berlin und dachten, hey, das ist das größte Sportangebot in Berlin. Könnt ihr Mitglieder kommen? Hat nicht ganz so geklappt. Wir haben jetzt über 2000 in Berlin und wachsen weiter.
Denn niemand hat dieses Produkt überhaupt gesucht. Am Ende hatten wir 20.000 noch von Family Friends. Sehr limitiert.
Labor Berlin, ich glaube, das war wirklich der Durchbruch. Und das waren dann die ersten paar hundert Mitglieder, die wir hatten. Und das war für uns damals eine Verdopplung, mehr als Verdopplung. Ich weiß noch, wo wir uns rechtfertigen mussten vor unserem Board, dass wir einen Monat nur 25 Leute angestellt hatten. Jetzt haben wir jetzt irgendwie 6 Millionen Mitglieder zusammen. Aber wir sind immer noch vollkommen am Anfang mit dem, was wir machen.
Warum am Ende Exit? Wir haben gerade ein bisschen drüber gelacht, aber wir sitzen endlich zusammen. Es hat ein bisschen gedauert. Vor sicher eigentlich anderthalb Jahren, aber mindestens über ein Jahr habe ich Moritz und Benjamin von Urban Sports Club eingeladen, sich mal zusammenzusetzen, mal darüber zu sprechen, wie eigentlich diese Urban Sports Club Reise von wir fangen an, bootstrappen eine Firma hinzu, wir verkaufen unsere Firma bzw. mergen mit Wellhub, wie das alles zustande kam. Jetzt sitzen die beiden hier, Moritz Kreppel und Benjamin Roth, und wir haben es geschafft, wollen mal so ein bisschen die Reise durchgehen, aber vor allem an so, was sind diese crucial points? Wie treffen Gründer Entscheidungen in verschiedenen Phasen? Wie adaptieren Teams auf verschiedene Phasen? Ich nehme es mal vorne weg, wie gesagt, Bootstrap, dann gab es Finanzierungsrunde, es gab Zukäufe, dann gab es Corona, wo halt auf einmal das ganze Business von heute auf morgen stehen bleibt, man sich überlegen muss, wie überleben wir das eigentlich, dann gab es wieder Runde, wieder Zukäufe, dann Verkauf für kolportierte 600 Millionen US-Dollar an eine andere Firma. Dementsprechend, jetzt habt ihr neue Rollen, ihr seid immer noch Teil des Konstrukts, der eine B2B, der andere B2C, so wie ihr es euch vorher schon aufgeteilt habt. Ich glaube, wir haben viel zu besprechen, deswegen erstmal schön, dass ihr hier seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Schön, dass das endlich mal klappt.
Wenn man euch beide jetzt fragen würde, ich muss so ein bisschen hin und her gucken, aber wer von euch beiden hatte die Uridee von Urban Sports Club?
Benjamin hatte ein Startup vorher, Pilar, vielleicht erzählst du da, fängst du damit an?
Mein Gott, lange her. Genau, ich hatte ursprünglich mal 2009 angefangen, an einem Startup zu bauen, mit dem Fokus auf Fußball. Indoor-Fußballhallen, wie kann man die besser auslasten, wie kann man gleichzeitig aber Menschen helfen, Teamsports zu machen, ohne ein Team zu haben. Ich glaube, da haben wir auch schon mal damals in der Episode drüber gesprochen. Und das war so ein bisschen der Nukleus, ja, weil dadurch ist man in das Thema reingekommen, Menschen zu enablen, wirklich ihren Sport leichter zu finden und nicht nur über Vereinsleben versus 24 Monatsmitgliedschaft im Fitnessstudio nachzudenken. Ja, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben auch Sportanbietern zu helfen, wirklich die Auslastung zu optimieren, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, die eben 2009, 2010, 2011 kaum ein Studio in irgendeiner Form auch genutzt hat, dann wirklich anzuwenden und sagen, okay, wie erhöhe ich jetzt meine Auslastung? Ja, und das war so ein bisschen die treibende Kraft, dann ein Modell zu entwickeln, was viel größer ist als jetzt nur Fußball und was sich ja am Ende jetzt bei uns auch auf eine viel größere Nutzergruppe fokussiert, nämlich auf Unternehmen, den Sport und die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern wollen und dann eben auch Endkonsumenten, die direkt diese Flexibilität haben wollen.
Das muss daran liegen, dass Clubfans einfach keine Ahnung von Fußball haben, oder? Sorry, den Seitenhieb als Fürth-Fan muss ich mir den gönnen. Aber
fängt gut an im Interview.
Wie wird dann aus Fußball ein Gesamtkonzept? Ich meine, am Ende, man muss sich ja dann trotzdem die Frage stellen, okay, Fußball, Hallen etc. ist so, wie lassen wir das aus? Wie bringen wir die Leute zusammen? Wo ist da der Zusammenhang zu Urban Sports und wie wird daraus dann ein Konzept, was wirklich skalierbar ist, versus warum war Fußball nicht skalierbar genug?
Ja, ich glaube, die zweite Frage, ich glaube, es war einfach zu früh. Also ich glaube, das Modell damals, ich weiß noch ganz genau, wir waren ja beide Berater damals und du hast nebenbei gestartet, wie du zu den Hallen hin bist und dann versucht hast zu erklären, digitale Online-Buchung, und also die haben das überhaupt nicht verstanden. Die saßen dann mit ihren Blogs und dann musste man sich eintragen. Ich glaube, es war zu früh. Und ich glaube tatsächlich, das Modell würde immer noch funktionieren. Also jetzt würde es funktionieren.
Ja.
Und weil der Bedarf, selbst nach Pilar, ist, glaube ich, absolut da.
Ja, so. Es gibt auch den einen oder anderen Player, gerade in UK, der damit jetzt erfolgreich ist. Aber wie Mo schon sagte, wir waren da zu früh am Markt, die konnten sich gar nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie über Online-Buchungen auch Hallenkapazitäten irgendwie voll bekommen kann, weil man einfach gewohnt war, mit einem Buch und einem Telefon das Ganze zu managen, gar keinen Computer hatte an der Rezeption. Das war so die große Hürde, als ich damit gestartet bin. Und gleichzeitig aber das große Learning, welche Opportunity da eigentlich ist. Ja, denn du kannst natürlich damit dann auch die Speerspitze sein der Digitalisierung in diesem Bereich. Und das war auch so ein bisschen das Learning. Es war ein sehr hartes Learning, ja, weil das Ding ist vor die Wand gefahren. Die meisten Ersparnisse sind draufgegangen. Ich habe es mit verschiedenen Leuten damals probiert, weil den Moritz kannte ich da noch nicht so. Und ja, war aber auf der anderen Seite super wertvolle Learnings. Ja, also die haben mich einfach in diesen Markt gebracht, in diese Problemstellung gebracht und waren dann für mich so wirklich auch der Grundstein für Urban Sports Club. Ja.
Und wir haben auch die Plattform übernommen. Also die erste Urban Sports Plattform in Indien entwickelt, war eine umgebaute Pilot-Plattform. Also wir haben das dann schon so ein bisschen zumindest nutzen können,
ja.
Auch von der technologischen Plattform.
Also was im Frontend nach der Teilnahme im Yogakurs aussah, war im Backend im Grunde genommen stand da Fußballcourt und waren jetzt 4 Leute dabei.
Heutzutage würdest du es mit KI einfach umschreiben lassen und dann ist es so, zack, gut, können wir weiterverwenden, ist egal. Ergänze und ersetze alles, was davor irgendwie nach Fußball aussah, aber damals war das noch eine andere Hausnummer. Du hast gerade eine Sache angesprochen, die ich nicht verlieren will, und zwar die Frage nach Timing. So, du hast gesagt, Timing war damals vielleicht für Pilot nicht richtig, aber wie finde ich denn eigentlich heraus, wo ich im Timing stehe? Ist ja so eine Riesenfrage, weil ich muss ja nicht nur überlegen, wo stehen wir heute, sondern wie entwickelt sich die Welt? Jetzt sitzen wir hier so gesagt 17 Jahre nach 2009 bis heute gerechnet, wenn wir die Gesamthistorie nehmen und 17 Jahre vordenken, wenn man da das alles schon irgendwie geglaubt hätte zu greifen, was da alles passiert, ist natürlich Quatsch. Das heißt, wenn ich über Timing nachdenke, was muss ich denn eigentlich einfaktorieren, um zu sagen, ich kann grob abschätzen, ob ich überhaupt damit weitermachen sollte oder nicht?
Wenn man darauf eine einfache Antwort hätte, ich glaube, es würde das Leben von sehr vielen Leuten sehr viel leichter machen.
Das Gute ist ja, dass ihr erstens also lange schon eine Firma gebaut habt und in Firmen investiert. Das heißt, ihr habt zumindest ein bisschen einen Annäherungsversuch daran.
Genau, also mein Take wäre, was sind die zugrunde liegenden Trends? Und da haben wir, ich glaube, sowohl mit Pilot, aber auch noch mehr mit Urban Sports Club World Hub, sind wir einfach in der richtigen Zeit, dass man sieht, okay, Sport, Gesundheit, Wellness wird immer wichtiger. Und wenn man so Trends sieht, unabhängig von dem Startup, das hilft natürlich. Ne? Wenn man weiß, okay, es bewegt sich in die gleiche Richtung. Das wäre für mich ein Punkt. Was wir mit Urban Sports am Anfang gemacht haben, wir haben verschiedene Modelle überlegt. Wir sind ja sowohl mit B2B als auch mit B2C gestartet. Wir haben eine Umfrage gemacht unter Freunden, Kollegen, Ex-Kollegen. Das waren so 1000 Leute oder so insgesamt. Und das war auch sehr hilfreich. Ne? Also da zu hören, okay, was sind denn die Sportinteressen von den Menschen? Was machen sie denn? Nicht alles davon für wahre Münze nehmen, auch ganz wichtig. Was noch die Sportteilnahmen, die wir zurück in Melde bekommen haben. Ich glaube, im Schnitt haben alle gesagt, sie machen 4-mal die Woche Sport. Und die ersten Verhandlungen mit Studios, wir dachten, oh mein Gott, die Leute machen so viel Sport. Wir müssen ja richtig, richtig hart verhandeln. Aber trotzdem, es hat halt geholfen in der Hinsicht, dass das Feedback war ganz klar, Leute haben Interesse an einer übergreifenden Mitgliedschaft. Also da haben wir das zugrunde liegende Trendthema, dann das Interesse von der Zielgruppe. Und was uns sehr geholfen hat, wir waren selbst Zielgruppe. Ja, wir haben ein Produkt für uns selbst gebaut. Wir wollten selbst Yoga, Fitness, Fußball machen und gerne nochmal ein Schwimmbad. Und das macht es viel leichter, als hätten wir was gebaut für jemand anderen. Also ich glaube, das war nochmal sehr, sehr hilfreich. Aber im Endeffekt weiß es nicht genau. Also und wir haben am Anfang, wir haben auch lange gebraucht, bis es funktioniert hat. Ja, bis wir gestartet sind. Wir sind Januar 13 live gegangen, bis wir richtig den Durchbruch hatten, dass wirklich Mitglieder reinkamen. Was waren das? 2 Jahre? 3 Jahre? Also es war schon eine lange Zeit.
Ja. Wobei ich glaube, das sind auch nochmal, das sind ja die verschiedenen Themen. Ich glaube, erstmal dieses Trendthema, absolut, absolut wichtig. Ja, für uns waren Entwicklung wie Open Table. Ja, also da fing es ja schon an, dass man auf einer Plattform alle Restaurants sehen kann, wo ist ein Tisch frei. War zum Beispiel auch so eine Inspirationsquelle, warum das nur für Restaurants machen, ja. Es gab bei O2 gab es so ein Kosten-Airbag. Ja? Auf einmal kannst du so viel machen, wie du willst, aber das ist so der Maximalpreis. Und das waren so Inspirationen aus anderen Welten, die gesagt haben, okay, was davon kann eigentlich auch auf den Sport übertragen werden? Und dann das Thema Megatrends, vielleicht kennen die einen oder anderen, das ist das Zukunftsinstitut in Deutschland. Finde ich eine ganz, ganz hilfreiche Adresse. Die haben auch so eine Megatrends-Map. Und ich muss sagen, die treffen schon immer wieder absolut den Zeitgeist, was gerade wie läuft und was sich wie entwickelt. Und da muss man aber sagen, wir waren damals ganz stolz, als wir da reingeschaut haben und gesehen haben, ja, passt. Es war nicht andersrum, dass wir da reingeschaut haben und gesagt haben, oh, was könnten wir entwickeln, was zu diesen Megatrends passt, sondern wir haben natürlich verschiedene andere Modelle gesehen, was sich in den Industrien tut, und haben das eher dann nochmal als zusätzliche Validierung gesehen. Wir sind nicht die Einzigen, die das Gefühl haben, wow, beim Thema Individualisierung tut sich viel, beim Thema Gesundheit generell als Megatrend. Und Megatrend heißt immer, dass etwas sich entwickelt über mehrere Dekaden. Ja, das ist kein 3-4-Jahres-Ding, sondern es ist ein 10-20-30-Jahres-Ding. Wir dann gesehen haben, okay, unser Modell passt wirklich absolut dort mit rein. Und ich glaube, so, wir waren 2 Jahre oder so am Start, dann kam dann auch eine Studie raus, die nannte sich Sportivity. Die beschrieb im Grunde genommen genau das, was wir machen wollten und warum wir es machen wollten. Und sowas ist natürlich sehr hilfreich. Es gibt Confidence als Gründer, aber es gibt dir auch Confidence, wenn du dann mit Investoren sprichst und denen zeigst, das ist jetzt nicht nur deine Idee. Du hast ja vielleicht auch nicht das Geld, direkt jetzt eine riesige Market Research Agentur zu starten, die das nochmal beweist, sondern schon mal, hier sind die Megatrends, die spielen alle eine Rolle. Unser Modell passt deswegen aus den und den Gründen sehr, sehr gut dazu. Das hilft dem ganzen Momentum, und das kann ich auf jeden Fall immer empfehlen, zu sagen, okay, ich brauche ja irgendwie eine externe Validierung auch für mein Modell. Ja, und das war bei uns ein ganz großer Faktor, eben diese Trends zu sehen, die auch sehr, sehr in unser Modell reingepasst haben. Ja. Und dann Execution ist dann halt nochmal das andere Thema. Ne? Wie kriegt man es überhaupt losgetreten? Ja, dort ist es sehr viel.
Ich glaube, über Lostreten müssen wir sprechen. Ne? Ihr habt gesagt, ihr habt eine Umfrage gemacht, habt dann versucht herauszufinden, was sind so die Gemeinsamkeiten an Sportinteressen, wahrscheinlich auch, um zu wissen, mit wem müssen wir als Erstes sprechen.
Genau.
Aber was habt ihr als MVP definiert? Was war die erste Version von Urban Sports Club, die live gegangen ist, sodass man mal versteht zwischen heute, ich habe tausende Möglichkeiten zu sagen, hey, hier will ich trainieren und das möchte ich machen, zu, okay, wir müssen irgendwie mal live kommen und mal schauen, ob diese Hypothese wirklich passt und dafür dann schon mal die richtigen Rahmenbedingungen setzen, dass wir nicht komplett am Kern vorbeigehen.
Ja. Das war ein bisschen andere Welt damals, ne? Also Startup-Ökosystem gab es noch nicht im gleichen Maße. Das war für uns damals ganz neu, das Konzept MVP. Ne? Heute Standard, aber damals sehr neu. Das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Ne? Und einen bestimmten Punkt fand ich da sehr interessant immer. Wenn man sich nicht für das Produkt schämt, mit dem man auf den Markt geht, dann hat man zu lange gewartet. Und wir haben uns sehr geschämt. Das muss man sagen. Also wir sind nicht zu spät auf den Markt gegangen. Wir haben gesagt, okay, was bräuchte man selbst als Kunde? Und wir hatten im Endeffekt im Januar 2013 hatten wir 25 Studios in Berlin und dachten, hey, das ist das größte Sportangebot in Berlin. Jetzt könnt ihr Mitglieder kommen. Hat nicht ganz so geklappt. Aber es war auf ganz vielen Ebenen war es ein MVP. Also die Studioanzahl, wir haben jetzt über 2000 in Berlin und wachsen weiter. Also nur im Verhältnis. Also die Studioanzahl war viel kleiner. Der Check-in-Prozess war komplett manuell. Ja, wir hatten keine Investoren drin, wir haben das selbst finanziert, also auch keine App damals. Es war eine Plastikkarte, die wir am Anfang noch selbst ausgeschnitten haben. Also da können wir mal Fotos schicken. Also hart, wirklich hart. Irgendwann haben wir so einen Drucker gekauft, mit dem man die drucken konnte. Und dann bist du mit der Karte in das Studio, hast dich in eine Liste eingetragen und dann am Ende des Monats wurde die Liste zugefaxt, e-mailt, wie auch immer. Und dann haben wir die Bezahlung gemacht. Also komplett manueller Prozess. Aber so konnten wir rausgehen. Ja? Weil die Umfrage, was ich eben meinte, hilfreich, aber doch nicht so komplett hilfreich, weil was Leute sagen, ist immer was anderes, als was sie dann machen. Also deswegen sind MVP so wichtig, wo man die Informationen bekommt, wofür zahlen die Leute dann wirklich. Weil auch damals, alle haben das Konzept geliebt. Das hat uns super geholfen, ne? Also dann auch durchzuhalten, auch als es langsam war, weil Feedback von allen war immer positiv aufs Konzept. Aber die Leute haben sich trotzdem nicht angemeldet bei 25 Studios. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir das dann verstanden hatten, dass im Endeffekt Density pro Stadtteil das Relevante ist. Was ja im Nachhinein komplett logisch ist, weil du willst hier Sport machen. Dir ist egal, wie viele tausend Studios es gibt. Wenn es bei dir in der Nachbarschaft keine gibt, dann machst du das nicht. Ja?
Du sagst, die Mitglieder könnten kommen, die kamen nicht. Was bedeutet das in Zahlen? Waren das dann irgendwie 20 Freunde, die sich angemeldet haben? Waren das so? Da, ja. Und was habt ihr dann von da an daraus abgeleitet, um zu sagen, okay, warte mal, Darauf sollten wir uns fokussieren. Und wie lange hat es dann gedauert? Also du hast vorhin mal so 2 Jahre in den Raum geworfen, bis es so richtig das Gefühl gab, von das hat funktioniert. Aber ich denke, die 2 Jahre waren ja trotzdem so ein Auf und Ab und ein steiniger Weg. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ich glaube, für uns war das wesentlich natürlich auch erstmal rauszufinden, wie können wir eigentlich an unsere Kunden rankommen? Ja, was sind denn die Kanäle, wie wir potenzielle Mitglieder finden? Und die allergrößte Herausforderung war erstmal Market Education, denn niemand hat dieses Produkt überhaupt gesucht. Und den meisten, denen man dann davon irgendwie erzählt hat, die konnten es gar nicht glauben, es war too good to be true, dass ich jetzt so eine übergreifende Mitgliedschaft habe, die mir erlaubt, überall hinzugehen, in die Schwimmbäder, in die Boulderhallen. Das ist alles jetzt so in einer Mitgliedschaft. Das haben wir, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, ja, weil wir waren ja auch so selbst begeistert von diesem Produkt. Oh mein Gott, diese grenzenlosen Möglichkeiten, das muss ja jeder lieben, aber tatsächlich hat's, die allermeisten haben es erstmal gar nicht verstanden, dass es jetzt wirklich dann so funktioniert und trustworthy ist, ja, dass ich jetzt wirklich dann da überall hingehen kann. So, also das war erstmal so die große Challenge, Market Education, und dann über welche Kanäle kommen wir jetzt an die Leute ran? Die sind ja gebootstrapped, das heißt, wir hatten jetzt keinen Investor von Anfang an mit irgendwie großen Funds. Das heißt, du musst wirklich alles im Kleinen probieren und schauen, wo findest du so den Tipping Point. Ich glaube, am Ende hatten wir 20.000 noch von Family Friends sozusagen. Ja, also das ist sehr, sehr limitiert. Und dann die eigenen Ersparnisse, die auch sehr limitiert waren. Also vielleicht nochmal so die Summe. Dann haben wir erstmal sehr viel eventbasiert gemacht. Das heißt, wir haben auch in der Startup-Welt, wo wir gesagt haben, da sind die Early Adopter unterwegs, das sind Leute, die probieren gerne mal was aus, haben dort versucht, mit verschiedenen Events auf uns aufmerksam zu machen. Und eins der Themen war dann die Startup-Liga. Ja? Also eine Fußball-Liga, das kannte man ja noch so ein bisschen von früher. Und wir haben dann die Fußball-Startup-Liga quasi gegründet, bei der die verschiedensten großen Startups Teams hingeschickt haben, und zwar jede Woche. Es gab einen Spieltag jede Woche. Du hast 5 gegen 5 gespielt auf Kleinfeld, und das Ganze war wie so ein regelmäßiges Team-Event. Ja, also es war egal, welche 5, sage ich mal, du schickst. In der Regel kamen dann eher so 8, 9, also mit Auswechselspielern, konnten jede Woche andere Leute sein, und dann spielte da irgendwie Delivery Hero gegen Lieferando, gegen HelloFresh, gegen Get Your Guide. Dann gab es danach immer noch irgendwie Essen, Bier trinken, Event. Und wir haben das eben genutzt, zum einen, um auf unser Kernprodukt Schritt für Schritt aufmerksam zu machen, aber tatsächlich auch, um ersten Revenue Stream zu generieren. Denn die Startup-Liga war direkt profitabel. Die hat uns geholfen, dann einen Liga-Manager zu finanzieren. War für uns so der erste Weg, mal so mit unserer Zielgruppe in den direkten Austausch zu kommen und Schritt für Schritt auch das Thema Firmensport so an diese Unternehmen heranzutragen. Hat das jetzt alles top funktioniert? Nein. Die Liga war zwar erfolgreich, aber sie hat nicht in das Kernprodukt so eingezahlt, wie wir uns das gewünscht haben. Deswegen haben wir uns irgendwann dann auch von der getrennt. Aber es war so einer der Versuche und einer der Kanäle, um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, wie wir uns daran getastet haben. Ja, aber vielleicht magst du immer über die Kanäle dann reden, die dann besser funktioniert haben.
Ja, ich glaube, wir haben ja, wie gesagt, beides gemacht, B2C und B2B. Mhm. Und der Durchbruch kam tatsächlich mit B2B. An der Stelle. Wir haben dann
schon damals.
Damals ganz
verrückt. Ich kannte euch so lange nur als B2C-Produkt. Ja,
genau, kommen wir gleich zu, weil das hat dann wieder gedreht, aber am Anfang, also wir hatten eine Handvoll Mitglieder B2C und haben dann mit befreundeten Startups gesprochen und Firmen allgemein. Und Labor Berlin, ich glaube, das war wirklich der Durchbruch. Also kein Startup. Mhm. Aber die haben sich, Firmensport gemacht, und das waren dann die ersten paar hundert Mitglieder, die wir hatten. Und das war für uns damals ein paar hundert Mitglieder, das war wirklich eine Verdopplung, mehr als Verdopplung der Mitgliederzahlen. Und das hat dann geholfen, ja? Weil die Leute waren dann Mitglied, die haben selbst drüber gesprochen, dann kamen Freunde von denen kamen dazu, und so ist es dann immer weitergegangen. Und sonst die ganzen klassischen Kanäle, was man heute sagen würde, Performance-Marketing, war alles super minimal damals. Also ein bisschen gemacht, aber so semi-erfolgreich, wenn man es positiv sehen möchte. Ich glaube, über die Firmen kam dann so ein bisschen Word of Mouth rein, und das war, was es getrieben hat. Und dann haben wir hatten eine Kooperation mit Adidas damals, das war ein bisschen später, bei TOA, Tech Open Air, bei der Konferenz, und haben dann mit Adidas dafür so ein bisschen tatsächlich damit eine App gebaut, wo man dann einchecken konnte. Mhm. Und das war dann eine Aktivierung für Adidas. Und wir hatten eine App danach. Das war echt, also war Glücksgriff für uns. Und damit wurde das Ganze ein bisschen skalierbarer, ne? Weil du hattest dann eine App, die nichts konnte außer Check-in. Das war dann das Einzige, aber keine Plastikkarten mehr. Und das hat sehr geholfen. Dann hatten wir Aufsteller in den Studios, das heißt, mehr Leute haben es gesehen, also so QR-Aufsteller. Und ich glaube, darüber ist wirklich viel Bekanntheit dann gekommen. Und dann ist es gedreht zu B2C tatsächlich. Ne? Dann auch gerade mit der Finanzierungsrunde, die wir dann ein bisschen später gemacht haben, ist B2C einfach schneller gewachsen. Und das war dann die Hyperskalierungsphase mit B2C am Anfang.
Würdet ihr sagen, jetzt rückblickend, dass ihr, also dass B2C schneller gewachsen ist, weil man damit dann quasi erstmal überhaupt die generelle Markenwahrnehmung hatte und es dann so gedreht ist, dass die Leute einfach gesagt haben, hey, warte mal, Arbeitgeber, warum bezahle ich das eigentlich selber? Könnten wir doch über die Firma laufen lassen und ich bin mir sicher, meine ganzen Kollegen finden das auch cool.
Ja, naja, absolut. Also es ist ein sehr starker B2C2B Drang in unserem Produkt, ja, dass sehr viele Mitarbeitende irgendwann ihren Arbeitgeber darauf ansprechen, Moment mal, das ist so ein cooler Benefit, wäre das nicht super, wenn wir das alle bekommen? Das hören wir von ganz vielen Leuten, die das irgendwie im Town Hall, im All Hands als Anfragen bekommen. Sicherlich auch insbesondere so ein bisschen Startup-Scale-Up-Thema, ja, wo die Prozesse dann zum Teil eben so laufen, das Vorschlagswesen, sage ich mal. Das ist so, dass wir sehr davon profitieren, dass wir, sag ich mal, Ambassadors generieren, die das Produkt lieben, die davon begeistert sind, die andere da auch mitreißen wollen und das dann häufig tatsächlich zu ihren Personalabteilungen, zu ihren Arbeitgebern bringen und uns dann mitnehmen. Ja.
Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. So, Early Days, man hat ein neues Produkt. Man muss sich überlegen, bei euch verschiedene Stakeholder. Stakeholder 1, Studios, was biete ich denen eigentlich? Okay, Kernthese, neue Mitglieder. Aber die wollen ja mit Mitgliedern auch Geld verdienen. So, wie regeln wir das? Vor allem, wenn wir gleichzeitig drüber nachdenken, dass wir auch überlegen müssen, was können wir von unseren Mitgliedern verlangen. Mhm. Das heißt, du musst Annahmen machen anhand dessen, also eure Erstannahme mit, die gehen viermal die Woche, weil das alle ausgefüllt haben, ist natürlich, warte mal, 16 Check-ins im Monat. Dann muss ich mir schon überlegen, was ich bezahlen kann, dass ich nicht am Ende 300 Euro vom Mitglied verlangen muss. Wie seid ihr da rangegangen? Also was sind dann so die ersten Annahmen zu Pricing auf beiden Seiten? Wie hat sich das dann über die Jahre entwickelt, wenn man die reellen Zahlen genommen hat und nicht mehr nur die vermeintlichen, ich gehe viermal die Woche ins Gym oder zu allen möglichen Sportaktivitäten?
War komplex auf jeden Fall, weil genau wie du sagst, du hast die verschiedenen Stakeholder, ne? Du hast die Studios, du hast die Mitglieder, was die Zahlungsbereitschaft ist. Wir haben angefangen zu schauen, was wir denken, was eine Mitgliedschaft kosten kann, damit sie attraktiv genug ist. Und wir sind mit einer Mitgliedschaft gestartet. Tatsächlich 59 Euro, jahrelang immer gleich geblieben. Und den Preis gibt es immer noch. Jetzt ist es allerdings für eine Zweijahresmitgliedschaft, aber das hat sich in der Hinsicht nicht geändert. Und haben dann überlegt von dem Punkt ab, okay, 59 Euro, was müssten wir bezahlen den Studios, damit es okay ist? Und sind am Anfang mit einer Präsentation zu den Studios gelaufen. Und es war jetzt kein Verkaufsgespräch am Anfang, das war eine Unterhaltung. Das ist unser Konzept, was haltet ihr davon? Wärt ihr da dabei? Ja, könntet ihr euch das vorstellen? Und wir hatten auch verschiedene Modelle, die wir durchgespielt haben. Ne? Benjamin meinte eben O2. Die hatten damals auch so verschiedene Modelle. Ich weiß noch genau, es war so eine Blume. Und dann konntest du verschiedene Sachen dazu buchen, haben wir durchgespielt. Also wir haben verschiedene Modelle durchdacht, sind dann mit einem Modell zu den Studios. Feedback war gut. Und das Schöne für die Studios ist, die müssten ja nicht dafür bezahlen. Auch jetzt noch. Ne? Kein Studio zahlt dafür, bei uns auf der Plattform zu sein. Das heißt, für ein Studio die Hemmschwelle, das Hindernis am Anfang mitzumachen, ist sehr gering. Ich stelle mir da den QR-Code hin. Wenn am Anfang keiner kommt, auch nicht schlimm. Und am Anfang kamen ja auch wenig Leute, weil wir hatten ja wenig Mitglieder. Das kam dann nach und nach. Aber insofern waren Studios am Anfang auch bereit, für weniger Auszahlung mitzumachen, weil sie dachten, okay, da kommt eh niemand. Und dann haben wir nach und nach konnten wir es dann schon erhöhen, damit das dann auch für alle Seiten passt. Weil wir dann auch gemerkt haben, okay, es ist nicht viermal die Woche im Schnitt. Es gibt Leute, die machen vier oder auch mehrmals die Woche Sport, aber der Durchschnitt ist doch ein bisschen niedriger. Und damit hat es dann gepasst. Und deswegen ist 59 Euro hat für uns gut gepasst. Und damit sind wir lange, lange gelaufen, bis wir dann neue Tarife on top gemacht haben.
Wie habt ihr in den Early Days so über die eigene Take-Rate nachgedacht? Also habt ihr gesagt, okay, für uns macht es dann Sinn, wenn wir bei 59 Euro irgendwie im Schnitt zum Beispiel 20 Euro pro User haben, weil wir dann wissen, wir können mit 240 Euro pro Jahr pro Kunde rechnen. Bedeutet, wir können Akquisekosten etc. Wir müssen Team finanzieren. Klar, wir nehmen Venture Capital mit auf, da kommen wir gleich noch dazu. Aber so, wo ist der Sweet Spot, den man dann durchdenkt und sagt, hey, das ist jetzt mal das erste Modell, mit dem wollen wir den Markt. Versus, okay, was auch immer wir jetzt festlegen, hat ja auch eine gewisse Signalwirkung für die Zukunft, weil du kannst nicht einfach alles verändern. Da musst du ja dann immer wieder so ein bisschen gucken. Ist zwar in der Theorie leicht gesagt, naja, wenn du deine Preise verdoppelst, hast du ja doch die Hälfte der Kunden und dann ist ja das Gleiche mit weniger Aufwand. In der Praxis ist das ja dann meistens doch nicht so ganz einfach.
Ja. Ich glaube, man muss immer so nochmal betrachten, in welcher Zeit wir gestartet sind. Ja? Zum einen also ein Produkt, das am Markt irgendwie keiner kannte. Wir dachten zu dem Zeitpunkt, wir haben es erfunden. Wir haben erst später herausgefunden, das machen halt andere noch analog, ohne Website, ohne App. Und deswegen haben wir sie nicht gefunden, okay, sondern irgendwann von dem Studio gehört, ach, das ist ja so ähnlich wie Interfit. Ja? Den Namen hatten wir bis dahin nicht gehört, haben wir später dann gekauft. Aber genau, also wir sind also zu den ganzen Studios gegangen und auch zum Markt, ohne irgendwie auf jemand anders zu gucken, zu schauen, wie macht der das, was hat der wohl für Unit Economics, was hat der für Commercials. Also das war erstmal so die Grundvoraussetzung und wir haben gebootstrapped. Das heißt, wir hatten absolut limited funds. Wir hatten auch noch kein Advisory Board in dem Sinne, dass uns jetzt da irgendwie schon mal direkt die besten passenden Tipps gegeben hat. Weil auch damals, ganz andere Zeit, wir hatten nicht dieses Startup-Ökosystem, wie wir es heute haben. Es gab noch relativ wenige Leute hier in der Berliner Branche, die schon sehr viele Erfahrungswerte haben. Ein paar schon, ja, wie die Vollmann-Brüder, die wir dann auch immer mal kontaktiert haben, aber wenige. Ja. Und so, das heißt, wir sind da erstmal rangegangen mit Marge, ja, the more the merrier natürlich, ne? Und 40-50% ist doch ein Modell, was irgendwie Spaß machen muss. Aber wie Moritz dann auch schon meinte, haben wir natürlich dann auch mit der Größe gemerkt, so da werden wir es nicht nachhaltig aufbauen können. Ja, das ist zu viel Marge tatsächlich für uns. Da bleibt zu wenig für die Studios übrig. Und wenn man sich so Plattform-Ecosystems anschaut, dann wäre es auch sehr, sehr untypisch, ja, für so ein Modell. Das heißt, das muss sich eher bei den 20% einpendeln als bei den 40%. Und das war für uns eher so eine Evolution, ja, auch also von wegen, wo stehen wir, welchen Wissensstand haben wir über unsere Nutzer und unser Produkt, was haben wir aber auch für Advisor, die Erfahrungswerte mit reinbringen. Und ich sag mal, ab dem Moment, an dem zum Beispiel HV Capital dann bei uns eingestiegen ist, hat man einen ganz anderen Zugang auch zu Wissen, zu Plattformmodellen, wie die wo laufen, in welcher Stage. Und das hat uns tatsächlich dann auch durchaus befähigt, da andere Entscheidungen zu treffen und beispielsweise jetzt, um bei den Unit Economics irgendwie nochmal anzupassen, also da die richtigen Hebel zu setzen und sagen, okay, das ist die Zielmarge, auf die musst du hinarbeiten, die lässt sich wirklich dann auch skalieren. Das waren tatsächlich so die Momente, ja.
Ich meine, Plattformmodelle habt ihr gerade angesprochen. Ich glaube, ein Beispiel aus Deutschland, das jeder kennt, ne? Unabhängig davon, ob die heute noch genau dasselbe Pricing verwenden. Aber so ein Flix hat ja zum Beispiel auch lange 70% an die Subunternehmer weitergegeben, 30% behalten. Dann hast du die ganzen Lieferdienste, die irgendwo zwischen 15% und 25%, glaube ich, lange lagen, weil sie dann halt je nachdem, welchen Service du dazu gebucht hast und so weiter und so fort. Ich glaube, das zur Einordnung. Ich glaube, es kommt dann darauf an, natürlich, was bewegst du eigentlich und worauf nimmst du deine Take-Rate?
Ja.
Aber so, du musst halt gucken, ganz ehrlich, wenn andere von dir abhängig sind und ihr wolltet ja mehr wachsen, das heißt mehr Mitglieder, das heißt, es muss auch attraktiv bleiben, dass sie euch nicht rauskicken. Mhm. Es gab zum Beispiel bei mir in Nürnberg ein Fitnessstudio, das Power Athletics Gym, so, wo ich gesehen habe, die hatten es eine Zeit und dann irgendwann hatten sie es nicht mehr, so, weil sie gemerkt haben, sehr viele kommen nur noch mit Urban Sports, aber die waren eigentlich so versessen auf ihre eigenen Mitglieder, dass sie das so als Community behalten wollen, bis sie inzwischen drin, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ist ja auch egal, gesagt haben, hey, passt für uns vielleicht gerade nicht. Und ich glaube, davon wollte man ja, wie immer, wenn man es mal geschafft hat, jemanden zu akquirieren, der da bleibt, sowohl Kunde als auch Partner, dann will man, dass sie bleiben. Und da muss man denen zuhören. Und deswegen glaube ich, dass die grundsätzliche Frage bezüglich Take Rate, die so entscheidend ist, auch für die Skalierung und Bindung.
Ich glaube, zwei Punkte sind super spannend dabei. Also auf der einen Seite, wenn man jetzt erwähnt, das war eine andere Zeit. Ja, also es gab nicht so viele Startups, die du erwähnt hast, gab es, aber die waren auch ganz, ganz frisch noch. Ja. Und es gab auch die Investoren waren auch ganz anders. Also wir waren erst gebootstrapped, dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir zu lange gebootstrapped, lass uns doch mal Geld aufnehmen. Und wir haben mit vielen gesprochen, auch vielen der Großen, die es immer noch gibt. Mhm. Und die Standardfrage, die wir immer wieder bekommen haben, war, ja, wen kopiert ihr denn? Und als wir dann gesagt haben, ja, niemanden, dann war erstmal große Enttäuschung. Und dann kam die ernst gemeinte Rückfrage, ja, woher wisst ihr dann, dass es funktionieren wird? Und das war wirklich, das war so ein bisschen der Mindset damals.
das war halt die Rocket Internet, wir klonen amerikanische Startups-Phase, die super wichtig war für Berlin, ne? Also ich bin jetzt nicht nur kritisch, hat viel geholfen, die Startup-Szene zu starten damit. Aber es war aus unternehmerischer Sicht eine sehr andere Welt. Und ich glaube, dann haben wir dann am Anfang, wir waren zu ambitioniert, was Margen anbelangt hat. Und das ist aber nicht, das waren nicht nur wir, sondern wir haben auch eine Reihe von Übernahmen gemacht in den Jahren danach. Und das haben wir immer wieder gesehen. Dass kleine Startups sehr coole Margen, 30%, 40%, 50% und sehr stolz darauf. Aber das Wachstum hat dann nicht so geklappt. Ja, und wenn du natürlich mehr abgibst, an beide, an die Kunden, wie auch an die Partner, hast du eine ganz andere Attraktivität auf beiden Seiten und kannst damit ganz anders wachsen. Mhm. Und das ist essentiell für die Skalierung, aber auch essentiell für die Partnerseite, wie du gemeint hast. Weil ohne Partner haben wir kein Angebot. Das heißt, wir müssen ein Produkt schaffen, das für die Studios attraktiv ist und dauerhaft nachhaltig ist. Wir haben Studios, wo ein Großteil der Umsätze inzwischen von uns kommt und die damit super glücklich sind und expandieren können. Das geht aber nur, weil es halt von den Metriken her funktioniert. Also wenn wir immer noch so die Anfangs-Payouts hätten, wäre das, glaube ich, wäre das schwierig.
Dann die Frage natürlich zu Venture Capital. Ich gebootstrap, man sieht so, okay, das initial funktioniert das. Wir kommen da nach und nach hin, dass Kunden auf uns aufmerksam werden, dass die Studios mit uns arbeiten. Das heißt, Angebot wird besser. Ist ja trotzdem eine wegweisende Entscheidung zu sagen, okay, wir nehmen Venture Capital mit rein oder nicht. So ist die Entscheidung, auf welchen Faktoren ist die Entscheidung gefallen, dass man sagt, okay, das ist für uns der richtige Weg.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil wir haben am Anfang mal gedacht, ach, das machen wir ohne Investoren. Ja. Du bist als Gründer so verliebt in dein Produkt. Dann, wie gesagt, andere Phase, eine Phase, in der Venture Capital noch nicht so den Bekanntheitsgrad hatte und auch viel weniger Fonds gab es, ja, als jetzt. Das heißt, wir sind Unternehmer, wir wollen mal Familien damit ernähren und dann haben wir alle was gemeinsam geschafft. Und dann haben wir aber ein Modell entwickelt, bei dem wir ja auch Schritt für Schritt realisiert haben, okay, also wenn du da an dem Kunden dann irgendwie 8-9 Euro verdienst, brauchst du schon echt verdammt viele, dass das irgendwann mal so aufgeht mit dem Ernähren von Familien. Und tatsächlich hat das bei uns so in der Bootstrap-Phase dann irgendwann durchaus Klick gemacht und gesagt, okay, das Modell ist super, aber das Modell funktioniert nur, wenn wir richtig, richtig groß sind. Das schaffen wir wiederum nur mit Investoren. Und in dem Augenblick, in dem du Investoren aufnimmst, dann haben die natürlich große Erwartungen. Die sind nicht ganz so produktverliebt, die wollen Rendite. Und dementsprechend ändert sich natürlich dann schon viel auch in der, sag ich mal, in der Art und Weise, wie du auf den Markt zugehst. Ja. Ich finde nicht so sehr in der Kultur übrigens bei uns. Wir haben das, finde ich, sehr gut hinbekommen, dass die Kultur gar nicht so geimpactet war.
Also
wir haben
wie immer groß warten jetzt zu dem Zeitpunkt? Also wie viele Leute haben mit und für euch gearbeitet? Partnerstudios, Kunden, grob, dass man das mal einordnen kann.
Ich würde sagen, so 8-9 Leute. In dem Augenblick, als wir die erste Finanzierungsrunde gemacht haben.
Also vielleicht einen Schritt zurück, weil die erste Finanzierungsrunde, abgesehen von den 20k, die Benjamin meinte, war tatsächlich eine Angel-Runde, die wir gemacht haben. Es war unser größter Firmenkunde zu dem Zeitpunkt. Der CEO hat sich selbstständig gemacht und hat dann im Freundeskreis praktisch eine Angel-Runde geraced und das investiert. Es waren insgesamt 430.000 Euro. Das war der erste Schritt. Der hat schon ein bisschen was verändert. Mhm. Und was wir dann gesehen haben, lustigerweise, dass es gab ein paar Wettbewerber, die das Gleiche gemacht haben wie wir. Oder die uns kopiert haben am Ende. Mhm. Die ein bisschen was anderes gemacht haben und dann auf unser Modell geschwenkt sind, die Geld hatten. Und davon ist einer, ist dann tatsächlich bei der ersten Finanzierungsrunde geplatzt. Wir konnten ihn kaufen und haben für ein bisschen Cash und ein bisschen B-Subs und konnten dann sehen, dass das echt Sinn macht, eine Übernahme zu machen. Und das war vorher gar nicht auf unserer Agenda. Ne? Also nie dran gedacht, okay, das wird als Wettbewerber kaufen. Aber da hat es halt sehr gut funktioniert. Hat uns ein bisschen PR gebracht, hat uns Mitglieder gebracht, hat uns Studios gebracht, hat uns neue Städte gebracht. Also war insgesamt sehr gut. Und dann gab es tatsächlich von Rocket Internet einen Wettbewerber von uns, So Much More hieß der. Und also Wahnsinn, das war klassisch Rocket Internet. Innerhalb von, was waren das, 8 Monaten, 12 Monaten, von 0 auf 120 Mitarbeiter hoch, in 6 Länder skaliert. Also atemberaubend schnell und dann aber auch wieder atemberaubend schnell in sich zusammengefallen, weil einfach die Operation Center nicht funktioniert haben. Und wir hatten die Erfahrung mit Übernahmen machen Sinn. Also haben wir mit den Investoren von Summit More das Gespräch angefangen. Und das war dann mit Albert Kutschek von HV Capital hauptsächlich. Und insofern haben wir haben dann Summit More gekauft und die Investoren von Summit More haben unsere Angel-Investoren rausgekauft tatsächlich und dann bei uns nochmal investiert. Also es war eine sehr atypische Finanzierungsrunde. Es war jetzt nicht, wir machen Fundraise, sprechen mit 100 Investoren und dann mit einem kriegen wir ein Termsheet und es klappt, sondern es war, wir kaufen die Investoren praktisch ein. Das haben wir tatsächlich ein paar Mal danach auch gemacht. Also wo wir andere Startups gekauft haben, auch im Ausland dann, und die Investoren dann so begeistert waren, dass sie drin geblieben sind und weiter investiert haben. Also ein bisschen untypische Art wahrscheinlich zu fundraisen. Aber so ist es am Anfang gekommen. Und da kam dann, ich glaube, mit David haben wir wahrscheinlich so ein halbes Jahr gesprochen, bevor wir dann den Deal gemacht haben.
Ja.
Und das hat schon ein bisschen geändert, weil HV kam rein, Rocket kam dann auch rein im kleineren Ticket, ATP Global kam rein. Da kam schon eine Professionalisierung, was Reporting anbelangt, was Strukturen anbelangt. Das war sehr hilfreich im Nachhinein.
Und ab dem Moment war dann, wir wachsen, aber so organisch, so wie wir es bisher gemacht haben, aber wir sehen anorganisch, also wir Zukäufe, wir kaufen, 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 weil wir merken, hey, da einer denn, also ich würde jetzt sagen, These, einer der schwierigsten Punkte ist nicht nur zwingend Kundengenerierung, also hey, du willst die Mitgliedschaft haben, sondern die Mitgliedschaft so attraktiv zu machen, dass es halt ein No-Brainer ist zu sagen, hey, ich bin dabei, also will ich, wenn jemand in Köln zum Beispiel Studios aggregiert hat, will ich den in Köln kaufen, anstatt selber an dieselben Studios ranzutreten und zu sagen, hey, guck mal, du hast ja den Aggregator schon, warum nimmst du nicht uns noch, sondern wir integrieren den lieber und sparen uns dann Zeit und Nerven, um im Gesamtvergleich, weil ihr ja nicht die einzigen wart, die es gemacht habt, voranzupreschen und so dann die Strategie anzupassen?
Ja, also ich glaube, wir müssen nochmal auf die Zeit gucken. Das war dann also 2015, 2016 und das ist eine Phase, in der Startups auf einmal sehr gehypt wurden. Ja, es war, alle waren super bullish. Jeder Corporate fing an, irgendwie so einen eigenen Venture-Capital-Arm aufzubauen. Jeder hatte das Gefühl, man verpasst was, wenn man nicht in Startups investiert. Und gleichzeitig ist es vielleicht überspitzt, aber es war auf jeden Fall im Vergleich zu den Jahren davor, hat man einen richtigen Momentum-Switch gehabt. Und gleichzeitig hatten wir jetzt Investoren an Bord, die durchaus gewohnt waren, das Gaspedal durchzutreten. Ja? Und das bedeutet die Erwartung an uns, also nicht, ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie mit 20-30% irgendwie wachsen, sondern ja, ihr müsst euch jetzt hier ständig eigentlich verdoppeln. Das ist die Erwartung. Und gleichzeitig bedeutet es ja, tut alles dafür, was für Wachstum notwendig ist. Und was unten bei rauskommt, ist erstmal auch weniger wichtig. Ja? Hauptsache oben Topline-Growth stimmt. So, das war erstmal so mit der Finanzierungsrunde, über die Moritz gerade zuletzt gesprochen hat, das neue Mindset. Ja? Und das war ganz anders als davor. Seed-Runde gemacht, Geld zusammenhalten, Margen eher großzügig halten. Also ja, das war so der Mindset-Switch. Und Firmen kaufen, wie wir es gerade hatten, funktioniert ja nur, wenn du gleichzeitig zeigen kannst, dass du deinen eigenen Laden im Griff hast. Ja, denn die Läden, die wir dann übernommen haben, wurden zum Teil dann auch immer größer. Und da kriegst du ja dann auch wiederum nur die Mittel von Investoren zur Verfügung gestellt, wenn sie confident sind, dass du selber auf dem richtigen Track bist, dass du jetzt so einen immer größeren Laden dann auch übernehmen kannst, integrieren kannst und dann weiter wachsen kannst. Und da haben wir tatsächlich einfach auch das richtige Momentum gehabt. Wir haben also dann So Much More übernommen. Wir haben gleichzeitig auf der Supply-Side wichtige neue Partner überzeugen können, wie beispielsweise die Berliner Bäder, jetzt mit uns zusammenzuarbeiten. Und haben dann wirklich, ich sag mal, ab Monat 1 tatsächlich nach dieser Übernahme eine ganz andere Growth-Geschwindigkeit hingelegt als davor. Und das hat uns das Momentum gegeben. Ja, da haben die Neuinvestoren, die schon ein bisschen verbrannt waren auf dem Modell eigentlich, weil sie gerade ja einen Flop hatten, den sie verkauft haben, haben relativ schnell dann verstanden, also nach 4-5 Wochen, Moment mal, jetzt haben wir aufs richtige Pferd gesetzt. Und dann wurde es wesentlich einfacher von denen, wieder Geld zu bekommen, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt schauen wir in andere Städte, jetzt gucken wir uns auch andere Targets an. Aber da war das Momentum dann einfach auf unserer Seite. Und es war auch tatsächlich der Lohn für diese Übernahmen, die Moritz gerade angesprochen hat, aber auch dann für die Arbeit an der Supply-Side, die wir davor gemacht haben. Und das Produkt passte ab diesem Moment, ja, ab 2016 dann wie Arsch auf einmal. Ja.
Und für uns war es, das kann man gar nicht overstaten, schreckliches Englisch, kann man gar nicht überbetonen, was für ein kultureller Wechsel das für uns war. Also Benjamin hat es erwähnt, ne, von dieser nicht gebootstrappten, aber fast gebootstrappten Mentalität mit dieser Angel-Runde zu so einem Hypergrowth-Modell. Und wir waren 12 Leute zum Zeitpunkt im Dezember, als wir So Much More übernommen haben. So Much More waren 24. Wir haben davon 12 übernommen. Das heißt, wir haben uns verdoppelt. Haben die komplette IT-Plattform von So Much More übernommen. Weil unsere, wie am Anfang erwähnt, war ja noch die ursprüngliche Piler in Indien zusammengestöpselt. Sind dann auf die So Much More-Plattform gewechselt. Also haben auch die Tech-Leute übernommen von So Much More. Und das war viel skalierbarer auf einmal. Auf einmal hatten wir nicht nur ein Tech-Team, sondern auch ein Product-Team. Vorher waren das wir direkt mit den Entwicklern in Indien. Also komplett anderes Mindset. Und dann aber auch dieser Wachstumstrieb. Das war wirklich noch Anfang Rocket Internet. Man muss skalieren, komme was wolle. Und das hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, aber wir haben auch viele Fehler gemacht. Also effizient ist das Ganze dann nicht. Also wenn du dich immer verdoppeln musst von Jahr zu Jahr, für Topline, aber auch für Mitarbeiter, Länder, Märkte, Städte. Das war ein verrückter Ride, muss ich sagen. Aber auch dann so die Auswüchse, die es angenommen hat. Ich weiß noch ein bisschen später, wo wir uns rechtfertigen mussten vor unserem Board, dass wir einen Monat nur 25 Leute angestellt hatten. Ne? Also kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Würde es auch jetzt nicht mehr geben. Aber das war diese
Zero-Interest-Rate-Zahl ist das jetzt selten gesehen.
Das stimmt, ja. Das gab es eine Zeit lang einfach nur über, wie viele Mitarbeiter habt ihr Vollzeit bei euch beschäftigt?
Zero-Interest-Rate, Geld war komplett günstig. Was kostet die Welt? Also komme, was wolle. Also das war schon eine verrückte Zeit, die dann natürlich zu diesem massiv abrupten Stopp kam mit Covid.
Da kommen wir gleich drauf zurück, aber die Parallele gibt es ja, je nach Segment, in dem du gerade bist. Gefühlt, wenn du gerade in Defense-Tech oder AI oder Schnittstelle AI und Robotics bist, dann hast du gerade das, obwohl es keine Zero-Interest-Rate sind.
Ja.
Und zum Beispiel ich hier mit dem Team, das wir haben, ich denke mir gerade so, boah, ich könnte mir nicht vorstellen von dem Modus, den wir jetzt aktuell haben, von wir müssen mit den meisten Sachen Geld verdienen, wir müssen gucken, dass alles aus den Cashflows bezahlt wird, nächstes Jahr oder auch dieses Jahr noch müssen wir 1, 2, 3, 4, 5 Millionen investieren, um das Wachstum zu pushen und damit klarkommen, dass man hofft und so das strategisch richtig geplant zu haben, dass die Hypothesen aufgehen und hinten raus, dass dann nächstes Jahr nicht nur Topline, sondern auch sich alles wieder so annähert, dass man in 3, 4, 5, 6 Jahren zwar ein größeres Business hat, das dann aber auch profitabel werden kann, ist ja schon ein Mindset-Shift, der für mich in meinem Kopf schwierig ist. Also ich weiß, also Geld ausgeben ist bestimmt einfach, das ist glaube ich nicht der Punkt, aber so dann auch zu überlegen, wie gebe ich das Geld sinnvoll aus? Ne? Also auf was werfe ich Geld, auf was werfe ich Menschen an Problemen und was müssen wir trotzdem noch mit angezogener Handbremse lösen, weil es so wichtig ist und falsche Signale sendet? Ich habe keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt.
Ja, also du hast die Challenges schon gerade angesprochen und natürlich sorgt es nicht immer nur für ruhigere Nächte, wenn du auf einmal dann die Verantwortung hast, was die Anzahl der Leute auf einmal angeht, die du leitest, das Geld, was dir anvertraut wird, was du jetzt sinnvoll investieren sollst. Und dann geht ja nicht, wie Moritz auch meinte, nicht alles so auf, wie man sich's denkt. Was wir aber gelernt hatten, auch vorher schon, war, dass es ein Supply Game ist. Das ist natürlich wieder Plattformmodell. Und wir auch gesehen haben, welchen Unterschied es eben macht, die richtige Supply auf der Plattform zu haben. Ja? Die coolsten Marketingmaßnahmen gehen nicht auf, wenn das Produkt da an der Stelle nicht stimmig ist. Ja? Und diese Learnings, insbesondere aus Berlin, wie muss denn jetzt die Supply strukturiert sein, damit es wirklich unsere Firmenkunden, unsere Endkonsumenten interessiert, die haben wir mitgenommen. Und das war tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Investmentfeld. Ja, das heißt, dieses Team groß zu machen, das heißt, auf Partner zuzugehen und vielleicht auch Incentives zu schaffen, wenn die nicht direkt überzeugt sind, mitzumachen. Das waren große Investments, die wir auch dann gebraucht haben, um wirklich in andere Städte zu skalieren oder auch in andere Märkte zu gehen, wo vielleicht auch nicht jeder auf unser Modell gewartet hat, sondern etwas Überzeugung auch gebraucht hat. Ja. Aber wir haben ja tatsächlich dann auch wirklich lokale Länderteams aufgebaut, weil wir gemerkt haben, unser Modell, so schön es wäre, es einfach nur aus der Zentrale am Schreibtisch zu skalieren, hat dann doch immer eine sehr lokale Komponente auch. Ja? Also die Kontakte zu den Studios vor Ort, zu den Unternehmen vor Ort, die sind nun mal auch sehr personalintensiv. Und dementsprechend haben wir auch so viel hiren müssen, wie Moritz gerade meinte, weil nur das als Grundlage war, da war wirklich in die anderen Länder zu gehen, in die anderen Städte zu gehen und dort zu expandieren.
Ich glaube, was man leicht vergisst, und wenn ich jetzt nochmal Gründer, wenn ich reinversetze, ich bin Gründer und will was neu etablieren, wo man aufpassen muss in so einer Hypergrowth-Phase, dass man nicht zu viel manuell macht am Ende. ja, und dass man nicht zu viele Workarounds hat, einfach weil es schneller geht, ja, weil man Leute auf ein Thema wirft, auf ein Problem und nicht genügend Fokus hat auf Automatisierung im Hintergrund. Und es geht heute mit AI so viel leichter als damals. Aber ich glaube, das war eine der großen Learnings, die wir gemacht haben, dass wir nicht genügend Fokus darauf hatten. Und wir haben so viele Themen parallel gemacht, ne? Wir haben neue Länder organisch gelauncht. Wir haben im Schnitt, ich glaube, eine Übernahme im Jahr gemacht und im Schnitt eine Finanzierungsrunde im Jahr gemacht. Und dass man eine Übernahme macht, heißt ja nicht, dass man mit einer Firma spricht. Mhm. Also man spricht ja dann mit mehreren Firmen und eine davon klappt dann halt. Das war schon auch Ablenkung. Das Hauptwachstum kam immer noch organisch, das war sehr gut. Aber Themen sind liegen geblieben. Ja? Also Automatisierung ist ein bisschen liegen geblieben. B2C irgendwann, wo wir gemerkt haben, die Metriken Customer Lifetime Value ist einfach auf der B2B-Seite deutlich besser, wenn die Firma es bezuschusst. Also haben wir ganz klar gesagt, B2B first, B2C ist ein bisschen liegen geblieben. Ja? Das fokussieren wir uns jetzt wieder drauf, 10 Jahre später gefühlt. Aber das sind schon Learnings, die man auf jeden Fall da mitnehmen kann. Und in einer gewissen Weise bin ich froh, dass wir nicht mehr in dieser Hyper-Growth-Phase sind. Die Covid-Phase hätte man dann weglassen können, aber ich glaube, jetzt ist eine sehr viel gesündere Art von Wachstum mit viel mehr Fokus auf Product, auf Automatisierung, auf Partnernetzwerk und auch da Automatisierung. Ne? Wie schafft man, dass Partnerprofile automatisch angelegt werden? Und zwar gibt es 1000 Themen, aber das sind, glaube ich, wirklich so die großen Learnings für mich im Vergleich zu damals.
Benni, wir haben eine ganze Episode kurz nach bzw. während der Corona-Phase gemacht, deswegen Ich frage kurz Moritz und ich will gar nicht zu lange auf Corona rumreiten. Ich will Corona als Proxy nehmen für Themen, die unvorhergesehen kommen, die das komplett, also richtig Black Swan, großes Thema, dass das komplette Business at risk setzt, in eurem Fall, weil kein Studio mehr auf hatte, man nicht wusste, wann es wieder aufmacht und wie man damit umgeht. Die erste News, als ihr gehört habt, hey, Lockdown, keine Studios mehr, was habt ihr beide da besprochen und auch mit euren Investoren, wie seid ihr daran gegangen zu verstehen, was das jetzt für die Firma bedeutet?
Mhm. Vielleicht einen Schritt zurück noch. Wir hatten das Thema am Anfang mit Glück, dass man das Glück hat vom Timing her. Ich glaube auch da wieder, wir hatten so verrückt, das klingt, wir hatten auch da sehr viel Glück. Ich werde es nie vergessen, ich glaube es war der 6. März, es war ein Freitag auf jeden Fall, wo wir noch eine interne Finanzierungsrunde gemacht haben. Und dann gab es einen Hiccup mit einer Unterschrift, die aus dem Ausland nicht gekommen ist. Und dann war der Vorschlag, komm, lass uns auch am Montag machen. Und ich weiß noch, wie wir gesagt haben, nee, gar nicht. Wir warten jetzt hier beim Notar, bis die Person zum Notar dort gefahren ist und die Unterschrift gemacht hat. Und dann haben wir irgendwann Freitagnachmittag unterschrieben. Am Montag war Lockdown in Deutschland. Am Montag hätte die Finanzierungsrunde nicht mehr geklappt. Muss man ganz klar so sagen. Wir hätten die Firma wahrscheinlich irgendwie gerettet, aber nicht in dem, wie wir es dann geschafft haben.
Das heißt, ihr habt eine gute Runde zu normalen Konditionen gemacht und danach wäre wahrscheinlich alles neu verhandelt worden.
Genau, es war tranchiert. Also die erste Hälfte kam dann direkt, die zweite Hälfte kam teilweise nur noch. Also das ist nicht ganz glücklich gelaufen, aber im Endeffekt wirklich gut. Also ohne die Runde hätten wir echt Probleme gehabt. Als die Lockdowns dann kamen, auch das werde ich nie vergessen, wir saßen im Büro in einer kleinen Gruppe. Ich glaube, wir waren so 6, 7 Leute und haben überlegt, was wir machen können. Und haben dann, und das fand ich im Nachhinein sehr, sehr schön, wirklich an alle Stakeholder gedacht. Wir hatten es am Anfang, es muss Win-Win-Win sein für die Studios, für die Mitglieder, sowohl B2C, B2B, als auch für die Firma und unsere Mitarbeitenden. Haben dann überlegt, okay, wie können wir auf der einen Seite Kosten sparen? Haben in Deutschland sehr viel in Kurzarbeit gearbeitet, was wirklich uns sehr, sehr geholfen hat damals. Haben dann aber überlegt, wie können wir die Studios helfen? Weil die Studios mit ihren eigenen Mitgliedschaften kriegen sie weiter Geld. Bei uns verdienen sie nur Geld, wenn Besuche kommen. Und wie können wir unseren Mitgliedern auch ein Angebot schaffen? Haben dann überlegt, okay, nehmen wir Online-Apps mit rein, haben uns dann dagegen entschieden, ganz bewusst, haben gesagt, wir machen Livestreaming von den Studios. Haben dafür sehr neue Technologie gebaut, wie man das machen konnte, und haben dadurch den Studios ermöglicht, das zu monetarisieren. Das heißt, die haben relativ viel Geld bekommen, fast wie die normalen Check-ins, der Check-out-Check-in-Kosten, wo sie dann weiter Geld verdienen konnten. Und haben unseren Mitgliedern aber gleichzeitig gesagt, hier könnt passieren. Ihr könnt auch sofort passieren, von einem Tag auf den anderen, was normalerweise nicht möglich war. Aber wir garantieren euch, wenn ihr nicht passiert, wenn ihr dabei bleibt, 80% der Einnahmen geben wir an die Studios. Wir zahlen erst für das Livestreaming und alles, was übrig bleibt, spenden wir an die Studios, weil nicht jedes Studio hat die Möglichkeit, Livestreaming zu machen. Eine Boulderhalle, wobei es gab so ein paar Anleitungen auch zu Boulderübungen, aber Boulderhalle tut sich allgemein, oder ein Schwimmbad tut sich schwieriger mit Livestreaming als jetzt ein Yoga-Studio als Beispiel. Also haben wir gesagt, 80% der Einnahmen gehen an die Studios. Das hat, also auf der einen Seite hat das uns sehr geholfen, weil viele Mitglieder dabei geblieben sind und wir haben 20% behalten. Das heißt, wir konnten auch unsere Kosten, unsere Mitarbeitenden weiter bezahlen. Und auf der anderen Seite hat es den Studios sehr geholfen. Ja, das war gerade beim ersten Lockdown sehr, sehr hilfreich. Beim zweiten Lockdown gab es dann Unterstützung von Regierungen in Deutschland. Das war wirklich sehr gut. Aber es war eine spannende Phase. Es war keine Phase, die man nochmal machen möchte. Aber es war so ein bisschen, wir hatten es in der Vorbesprechung über unseren Titel. Und der Titel dann war Co-Founder, Co-CEO. Und am Anfang waren wir die Co-Founder. Dann ist es mehr und mehr in die CEO-Richtung gegangen. Das war ein Moment, wo wir wieder wirklich Founder waren. Ja, und wirklich überlegt haben, wie können wir die Firma retten und wie können wir allen Stakeholdern gerecht werden. Und das hat dann schon auf einer gewissen Weise auch sehr viel Spaß gemacht.
Okay, wenn du es nicht machst, musst du es machen. Nimm mich mal mit ins erste Meeting, als dieser Lockdown beschlossen war und man sagt so, fuck, wie finden wir jetzt die beste Lösung? Also wir sitzen hier, wir erkennen all die Infos, wir wissen, was wir machen, wir wissen, was wir brauchen und was irgendwie, dass wir überleben wollen und wir haben zur Finanzierungsrunde gerade noch irgendwie durchbekommen und kriegen da, also das ist ja schon mal glücklich. Aber wie sitzt man da und was passiert, wenn so eine Krise auf euch einprasselt?
Ja, es gehen natürlich alle Alarmglocken los. Ne? Man ruft die wichtigsten Leute zusammen. Also wir sind nicht sozusagen, es sind jetzt nur wir zwei, wir wissen schon alles, sondern man ruft natürlich die Leute zusammen, bei denen man glaubt, die kommen jetzt wirklich alle auf gute Lösungen. Wir brauchen jemand mit aus dem Tech-Bereich, der die Studios vertritt, die Firmen vertritt, so dass wir die ganzen Perspektiven dann wirklich zusammenbringen. Ich weiß auch noch, dass in dem Augenblick war ich gerade beim Skifahren. Ja, oh. Da waren ja ganz viele auch, als es mit Covid losging.
Auch in Italien, ne? Oder Süddeutschland oder irgendwo.
Ja, ich war ein Tal weiter von der Quelle allen Übels, sag ich mal. Aber relativ unpassender Moment, sag ich mal, dann da irgendwie nur am Telefon zu sein und so schnell, also ich habe natürlich schon dann Familie eingepackt und ab geht's zurück, aber wie war es? Ich erinnere mich an diesen Krisenmoment. Ich glaube, ihr saß zu viert oder zu fünft im Raum. Ich bin am Telefon und wir brainstormen auf die Lösung, die Moritz jetzt gerade auch schon präsentiert hat. Ja, wie kommen wir dahin? Wir hatten so einen kleinen Vorteil auch noch. Wir waren in verschiedenen Ländern. Das heißt, wir hatten zum einen schon gehört, was in China passiert ist. Wir haben zum anderen aber auch gesehen, was in Italien tatsächlich schon Tick früher passiert ist und da waren wir auch in dem Markt. Mhm. Ja, das heißt, da haben wir schon gesehen, okay, das machen jetzt die Italiener, könnte durchaus auch bei uns in Deutschland sein. Das heißt, wir haben auch eine Firma, die uns damals auch gehörte, Fitogramm, die haben auch schon angefangen, sich dieses Thema Livestreaming anzuschauen und so, wäre das eine Möglichkeit und haben uns dann auch dadurch sag ich mal, eine Steilvorlage geben, noch schneller umzuswitchen auf dieses Livestreaming-Thema. Ja, also wir hatten, natürlich hast du die Fühler ja auch irgendwie so ein bisschen ausgestreckt, was passiert sonst wo in der Welt, ist das eine theoretische Möglichkeit? Ja? Also wir waren natürlich schon geschockt von dieser Geschwindigkeit, die es dann in Deutschland gab, aber gleichzeitig hatten wir auch eine gewisse Vorahnung, das könnte schon so kommen und deswegen war das auch nicht so ein, okay, jetzt fangen wir mal an zu überlegen, sondern das fing schon an, sich zu entwickeln. So, was könnten wir machen? In welche Richtung könnte es gehen? Aber ja, die wichtigsten Leute zusammenzubringen und dann im absoluten Krisenmodus anzugehen, hat, wie Moritz gesagt hat, hat auch Spaß gemacht, aber eigentlich war es natürlich absolut existenziell bedrohend.
Und vielleicht noch ergänzend, was ich eben meinte, ist dieses Stakeholder-Thema. Weil das fand ich, da bin ich wirklich manchmal auch echt stolz drauf, dass wir so wirklich gedacht haben. Ja, wir haben uns wirklich mit Blackboards an die Wand, Stakeholder, was ist die Herausforderung für jede Gruppe? Und was möchte jede Gruppe idealerweise? Und so dann zu denken, okay, finden wir eine Lösung, die für alle Seiten passt. Und letzte Stakeholder waren irgendwo auch Investoren, die kommen ein bisschen unter ferner liefen. Aber Studios, Firmenkunden, B2C und B2B-Mitglieder, also die Endkunden und unsere Firma, unsere Mitarbeitenden. Und dann für jeden runtergeschrieben, okay, was ist die Herausforderung, wie können wir das lösen? Und unser Ansatz war dann, glaube ich, ganz gut. Im Wettbewerb haben wir es anders gemacht. Die haben einfach alle pausiert, was nett war für die Mitglieder, die dann nicht zahlen mussten, aber natürlich ein Horror für die Studios war, weil die auf einmal von einem Tag auf den anderen dann da noch weniger Geld oder gar kein Geld mehr bekommen haben. Also da dieser Ansatz an alle Stakeholder zu denken, das finde ich sehr spannend und ich glaube, das ist auch übertragbar. Das ist kein Covid-Thema. Das ist, wenn du mit deiner Firma in so einer Situation bist, dann Schritt zurückzunehmen, okay, wie sind die Stakeholder? Die sind ja bei allen Firmen verschieden, ne? Wobei Mitarbeitende gibt es meistens, auch mit AI schon. Aber die anderen Gruppen sind verschieden. Da dann zum Überlegen, wie kann man die Probleme für jeden Einzelnen lösen, geht nicht immer, aber der Ansatz ist, glaube ich, genau der spannende.
Und dann ist fast forward, aber Covid vorbei und dann war ja trotzdem nicht ganz alles wie vorher. Nimm ich mal mit, Benny, von, sagen wir mal, Covid hat sich eingespielt, man weiß, wie man damit umgeht, dass die Regulierungen lösen sich auf, wir als Gesellschaft lernen, damit umzugehen. Bis zum Beispiel mal, ich setze mal kurz den Rahmen bisschen breiter, ein Meilenstein, dann ist irgendwie Break-Even bzw. Profitabilität erreicht und der nächste ist dann, okay, wir kaufen MyClubs in Österreich und machen eine große Akquisition. Wie ist das dann so, wie habt ihr euer Momentum vorbereitet, dass ihr sagt, okay, wenn das zurückkommt und wir wieder die neue Normalität, weil man wusste ja nicht, wie es genau aussieht, dann wollen wir aber halt auch weiter unser Pensum fahren können, weil wir haben ja immer noch Investoren im Rücken, die halt wissen, wie man aufs Gaspedal drückt und nicht, wie man auf die Bremse drückt.
Also mit allem, was wir gerade beschrieben haben, was wir gemacht haben, haben wir auch sehr schnell Learning sammeln können. Wie reagiert jetzt eigentlich unser Geschäft auf sowas wie Covid? Und zwar waren sehr richtige Waves. Wir haben ja von Waves gesprochen, in denen dann die Studios geschlossen wurden. Wir haben unsere Mitglieder möglich direkt zu pausieren und haben die aber auch wieder, die Pausen auch wieder rausgenommen, sobald die Studios wieder offen waren. Was wir gesehen haben, war ein absoluter U-Shape. Ja? Die Leute kamen alle wieder zurück und sind auch wieder in die Studios gegangen und wollten das Produkt auch wieder nutzen. Mhm. So, das hat natürlich extrem viel Confidence gebracht, sowohl bei uns als auch bei den Investoren. Das heißt, da kam dann nochmal ein Lockdown, der funktionierte wieder genauso. Alle sind in die Pause, nicht alle, aber viele. Und sobald die Studios wieder offen waren, kamen alle wieder zurück und wollten auch wieder in die Studios gehen, wollten das Produkt auch nutzen. Und das passt natürlich jetzt wieder zu unserem Anfangsthema, zu den Megatrends. Ja, Covid hat das Thema Gesundheit als einen ganz wesentlichen Trend für auf jeden Fall in unserer Gesellschaft ja nicht irgendwie beeinträchtigt, sondern nochmal gepusht. Ja, nochmal mehr wurde es jetzt allen bewusst, okay, die Fitteren kommen besser durch solche Krisen als die sich nicht um ihre Gesundheit kümmern. So, das heißt, wir wurden eigentlich hier nochmal auf ein neues Momentum gebracht, dass man sofort in der Nachfrage gespürt hat. Also sobald Covid weiter runterging, haben wir gesehen, wow, jetzt kommt die Nachfrage nach unserem Produkt nochmal mehr rein. Und das hat uns natürlich die entsprechende Energie gegeben. Das hat uns auch dann ermöglicht, nach dieser Zeit wieder Geld aufzunehmen, weil die Investoren gesehen haben, okay, das Produkt ist so resilient, das Team ist so resilient, das kommt durch so eine Krise durch und hat jetzt nochmal ganz neuen Auftrieb bekommen. Und das war natürlich ein sehr, sehr starkes Momentum, denn wir haben uns auch viel besser und schneller erholt als zum Beispiel die Studios selber. Ja, also die Studios haben ja ähnliche Herausforderungen gehabt wie wir, also sind geschlossen, müssen unsere Mitglieder pausieren oder finden andere Modelle, hatten aber eine viel langsamere Recovery als wir. Ja, also unsere Leute waren da wesentlich agiler und viel schneller wieder am Start. Das hat tatsächlich auch so ein bisschen zu einem, naja, ich möchte nicht sagen, Kräfteverhältnis wurde verschoben, aber also was man gemerkt hat, die Studios waren sehr dankbar darüber, jetzt von uns diesen Traffic zu bekommen, der zum Teil auf ihrer Seite fehlte. Mhm. Ja. Das war eine wichtige Einnahmequelle. Und dieses Momentum haben wir einfach genutzt. Wir haben weitere Finanzierungsrunden gemacht und haben eigentlich unseren Stiefel sozusagen weiter durchgezogen, auch weitere Übernahmen gemacht, aber mit anderen Voraussetzungen. Es war nicht mehr diese Phase, wir geben hier Geld aus, koste was es wolle, Hauptsache die Topline stimmt, sondern das ist der Moment und der war ja auch nicht nur für uns, sondern für fast alle Plattformmodelle, auf dem wirklich jetzt auf Profitabilität geachtet wurde und die Erwartung da war, okay, jetzt müsst ihr aber wirklich alle schnell zum Break-Even kommen. Wachstum, ja, will immer jeder Investor haben, aber jetzt muss es nachhaltiges Wachstum sein. Ja. Das war so die große Veränderung. Und gleichzeitig, wie gesagt, was ich gerade beschrieben habe, hat uns sehr geholfen, dann aber auch genau diesen Weg zu gehen.
Hier im Briefing stehen, es gab einmal irgendwie 15% der Belegschaft, die gegangen sind, aus Italien zurückgezogen, dann darüber Break-Even-Profitabilität erreicht, weil ihr Net Revenue 2021 auf 22 ungefähr verdoppelt habt, Firmenkunden zwar zweieinhalbfacht habt, auch von 7 auf 11.000 zum Beispiel. Und dann gab es irgendwie sowas wie eine 95-Millionen-Runde geführt von Verdane. So, dementsprechend, da waren dann HB natürlich wieder dabei, ProSiebenSat.1, Partec. Aber man merkt, da führen schon viele Dinge zusammen, auch harte Entscheidungen, die natürlich sicher keinen Spaß machen. Also wenn man drüber nachdenkt, Belegschaft, gerade 15%, Länder, in die man viel Geld und Zeit und Personal investiert hat, komplett sich draus zurückzuziehen. Wie habt ihr denn dann zum Beispiel entschieden, warum ist denn sowas wie Italien rausgeflogen und ein anderes Land vielleicht auch geblieben? Also einfach nur, ich will es gar nicht so eine, oh, ihr musstet Leute entlassen Story machen, sondern ich will einfach nur verstehen, am Ende guckt man sich ja an, was glauben wir, was bringt uns dahin, wo wir hinwollen und nicht, was hat uns bis hierher gebracht?
Ja. Sehr gute Frage. Und das ist so leicht im Nachhinein drüber zu sprechen, aber wir waren vor Covid massiv auf Wachstum ausgelegt. Wir hatten über 500 Mitarbeiter, ne? Ich glaube 520, 530. Sind dann zwischendurch auf 270 runter. Nicht, weil wir alle entlassen haben, sondern auch wenn wir Leute in Kurzarbeit gebracht haben, wenn ich ein Sales-Mitarbeiter bin und kann nicht arbeiten bei uns und kann beim anderen Startup, was während Covid expandiert, kann ich arbeiten, es macht natürlich Sinn. Das heißt, von 520 auf 270, 80 und dann wieder hochgefahren auf, jetzt waren wir bei 450. Ne? Also schon noch eine krasse Wechsel dabei. Italien war schmerzhaft. Das war keine leichte Entscheidung. Wir hatten viel rein investiert, hatten ein gutes Team vor Ort, aber hatten es im Gegensatz zu anderen Märkten nicht gesehen, dass wir so eine Traction haben vor Covid, die jetzt wirklich nachhaltig ist. Wir haben dummerweise gerade Januar gerade noch, vor Covid, lief es richtig gut in Italien. Das war so wirklich, wir dachten so Durchbruch und dann kam über Covid und das war einfach zu wenig, um zu sagen, okay, macht Sinn, dass wir weiter drin bleiben. Und da waren wir in anderen Ländern einfach weiter.
Würdest du sagen, wenn der Markt anders gewesen wäre und Geld wäre weiter so billig und so easy gewesen, ich meine, war ja nach der Covid-Zeit dann auch noch eine Zeit lang sehr günstig, aber hätte man einfach gesagt, okay, wir drehen den Markt und versuchen da einfach nochmal ein paar Millionen zu investieren, um das hinzubekommen, aber weil der Mindset-Shift war nach Corona und mehr Richtung Profitabilität, hat man das dann nicht gemacht?
Also wir haben es während Covid zugemacht, also das war ganz klar Covid-bezogen.
Okay.
Aber wie du sagst, also wenn Geld danach super günstig gewesen wäre oder in der Zeit, hätten wir Italien mit Sicherheit weiter behalten. Wir haben darüber hinaus noch, auch super ärgerlich, wir haben im Januar 2020, direkt vor Covid, Nordics gelauncht. Ja, wir sind in Dänemark, in Finnland und Norwegen gestartet und haben es dann wieder direkt zugemacht. Wir hatten die Teams vor Ort, hatten die ersten Studios schon, also wir haben es live gestellt. Das hat nicht so weh getan, weil da war noch keine, das war halt gerade ganz neu und es war einfach dumm gelaufen so ein bisschen. Italien war schwieriger, weil wir halt auch reinvestiert hatten. Wir waren viel vor Ort und hatten ein gutes Netzwerk. Das können wir jetzt mit Wellhub zusammen wieder angehen tatsächlich, aber damals war es die richtige Entscheidung, auch wenn es schwer war.
Du hast gerade Wellhub nochmal angesprochen. Ich habe es zu Beginn gesagt, so kolportiert 6,5 Millionen US-Dollar Firma verkauft, gemerged mit Wellhub, die zu dem Zeitpunkt über 4 Milliarden bewertet waren. Ursprung Brasilien, Südamerika, aber natürlich reicht Brasilien nicht, um auf die Größe alleine zu kommen. Und ihr habt euch entschieden, mit ihnen zusammenzugehen, seid ihr selbst auch in den Rollen quasi aufgeteilt. Benny als SVP Partnership Zero, du dann für B2C, was quasi Urban Sports Club bleibt als Brand, während der B2B-Teil in Wellhub migriert wird. Warum zum Beispiel die Fragestellung, hey, wir haben jetzt die Option, hier weiter Europa und zu überlegen, was wollen wir noch hinzunehmen? Machen wir doch nochmal Nordics, machen wir doch nochmal Italien und die anderen Länder? Oder wir schließen uns mit jemandem zusammen und verkaufen die Firma und ermöglichen ein paar Stakeholdern auch einen Exit? Ist ja auch, wie immer, viele Faktoren, die man abwägt. Warum am Ende Exit?
Ja, ist eine gute Frage, die wir uns auch erstmal dann stellen mussten. Denn man muss ja auch sagen, wir waren gar nicht in einem Verkaufsprozess, als wir dann jetzt tatsächlich uns entschieden haben, an Wellhub zu verkaufen, sondern Wellhub hat über die Jahre, wie auch jeder Player in diesem Markt, mit jedem gesprochen, mit uns sehr oft und hat dann einfach in aller Regelmäßigkeit mal wieder angeklopft und hat gesagt, hier jetzt, kommt doch noch einmal wirklich zu uns ins Office nach New York, schaut es euch nochmal an. Wir haben da wirklich eine mega Idee, wie das funktionieren könnte. Und haben uns quasi mit allen Mitteln, die sie so hatten, wieder mal zu sich gebracht, um quasi mit einer Motivational Speech, ja, auf uns einzureden, warum es doch besser wäre, die Kräfte zu bündeln. Ja. So, das heißt, das ist eigentlich der Moment, in dem Moritz und ich überhaupt anfangen, darüber nachzudenken, sollten wir wirklich das Thema Exit jetzt mal angehen, wohlweislich, dass das alles, sag ich mal, verändert. Warum haben wir es dann am Ende gemacht? Tatsächlich fanden wir die Argumente gut. Ja? Also man muss einfach sagen, wir waren nicht auf der Suche, standen überhaupt nicht auf der Agenda in dem Jahr, auch nicht von Investorenseite. Auch wenn die schon lange zum Teil dabei waren, war niemand so gerade drauf zu sagen, ja, so jetzt müssen wir uns aber wirklich mal hier um Exit kümmern. Aber am Ende war das große Wellhub-Argument
Geld.
Geld, nee. Ja, nee, tatsächlich, also wenn man nochmal in die Historie schaut, wir sind nicht so die geldgetriebenen Gründer gewesen, die immer gesagt haben, ja, wir müssen jetzt schnell irgendwas machen und dann schnell verkaufen. Sieht man schon allein, wie lange wir dieses Geschäft gemacht haben, ja.
Oder dass wir noch dabei sind.
Dass wir noch dabei sind oder... Mein Gott, wie wenig Secondaries wir gemacht haben, ja, das hätte man auch mal, wenn man mehr Geld getrieben ist, sicher anders strukturiert. Nein, für uns macht es einfach Sinn. Wir haben gemerkt, so, wenn wir die Kräfte da zusammenbringen, dann können wir tatsächlich mehr Menschen nochmal erreichen, dann werden wir nochmal schneller wachsen. Unsere Mission und unser Purpose waren immer so, wir wollen Menschen inspirieren, ein gesünderes und aktives Leben zu führen. Und wir haben einfach so an den Argumenten, die Wellhub da gebracht hat, gesehen, okay, tatsächlich werden wir nochmal deutlich mehr Menschen erreichen. Und das fühlt sich irgendwie nach Erfüllung an. Deswegen machen wir das Ganze. Und ja, Geld ist auch ein cooler Beifang. Ja, don't get me wrong, aber so hat es nicht angefangen. Ja. Und Wellhub ist der stärkste Player in Südamerika und in Nordamerika. Und Europa, ja, gab's auch noch. ist nicht ihr stärkster Kontinent. Und bei uns ist es eben genau anders. Ja, wir haben uns immer auf Europa konzentriert. Das ist unsere Heimat. Das ist unser Home-Turf, wo wir in vielen Märkten die Nummer eins sind. Und dann haben wir einfach gemerkt, okay, wir sind so das fehlende Puzzle-Piece für die. Und gleichzeitig hatten wir nicht die Ambition und den Drang, jetzt selber irgendwie nach Nord- und Südamerika zu gehen. Und das war so einer der Gründe, wo wir dann gemerkt haben, okay, also wenn wir das zusammenlegen, dann können wir auf große Unternehmen zugehen, die wirklich global ihre Benefits streamlinen wollen, allen das Gleiche anbieten wollen. Und da gibt's tatsächlich viele, viele Corporates, die darauf Wert legen. Und das waren für uns dann gute Argumente, unseren Investoren vorzuschlagen, hey, sollen wir uns das nicht doch mal genauer anschauen? Was dann noch ewig alles gedauert hat. Das ist jetzt so die ersten Tage, sag ich mal, wo dann gesagt haben, okay, es lohnt sich, diese Opportunity vielleicht doch mal genauer zu beleuchten. Ja.
Vielleicht noch ergänzend, wir haben ja mit allen Playern gesprochen. Auch wir kennen alle Player seit Jahren. Kulturell muss man sagen, war von Anfang an eigentlich klar, also wenn das mit irgendjemandem kulturell passt, dann wäre es Wellhub. Insofern, das war schon ein sehr entscheidender Faktor, weil ist ja auch unser kleines Baby hier im Sports Club. Ne? Wir haben das aufgebaut, wir haben echt viele Mitarbeitenden und fühlen uns auch für die verantwortlich. Und deswegen super wichtig zu wissen, okay, das ist dann auch ein gutes neues Zuhause. Und deswegen sind wir jetzt auch noch dabei, ne? Weil es uns weiterhin Spaß macht und wir uns da wohlfühlen. Deswegen war Wellhub immer so der, wenn dann Wellhub. Und dass Übernahmen und Zusammenschlüsse Sinn machen, wir haben selbst 10 Übernahmen gemacht. Also haben das ja auch gesehen, wie viel Sinn das machen kann, Konsolidierung in dem Markt. Das macht nicht in jedem Markt Sinn. Also muss man sich als Gründer genau überlegen. In unserem Markt macht das Sinn. Mit allen Komplexitäten, die damit auch mit dazukommen. Aber es macht Sinn bei uns. Deswegen war das immer eine Möglichkeit. Und dann ist Wellhub schon die passende Möglichkeit. Und das Exit-Thema, was du angesprochen hattest, Liquidität für Investoren, war jetzt kein ausschlaggebender Punkt, weil du hattest die Verdane-Runde angesprochen. Da gab es dann auch die Möglichkeit, dass andere Investoren schon ausgestiegen sind. Zum Beispiel Rocket ist ausgestiegen, Partex ist ausgestiegen, weil die einfach von ihrer Fundstruktur, weil das dann gepasst hat. Insofern war jetzt kein Druck von Investoren, hey, ihr müsst verkaufen. Ganz im Gegenteil. Und viele sind ja dabei geblieben jetzt noch. Ne? Also Verdane ist weiterhin dabei, HV ist weiterhin dabei, B2 Ventures ist weiterhin dabei. Also zeigt ja auch was.
Ihr habt selbst, glaube ich, auch nochmal nachinvestiert mit in die... Oder rübergerollt, müsste genau. Man wahrscheinlich sagen.
Also wir haben eigentlich so gut wie alle Anteile, die wir hatten, haben wir rübergerollt, virtuelle Anteile verkauft, weil wir immer noch daran glauben und ich bin da vollkommen überzeugt, wir sind immer noch am Anfang. Ja, jetzt haben wir jetzt irgendwie 6 Millionen Mitglieder zusammen, aber wir sind immer noch vollkommen am Anfang mit dem, was wir machen. Und so ein IPO, der irgendwann kommen wird, ist natürlich auch spannend, das mal mitzumachen. Insofern, auch wenn wir jetzt keinen Earnout haben in der Struktur, haben wir gesagt, okay, es macht einfach Spaß, ist weiterhin unser Thema, der Purpose, Menschen zu inspirieren, ist weiterhin da. Ja, ob das jetzt Sports Club ist oder Wellup ist, die Values und die Purpose, also andere Wörter für genau das Gleiche.
Wie fühlt ihr euch jetzt so als Corporate Manager?
Schöne Spitze. Naja, also Moritz hat ja schon gesagt, das ist ja auch so eine Evolution, ja, vom Gründer, der bis in die, zu den Ellbogen überall in den Operations steckt, dann zu einer Managerrolle, dann ab und zu nochmal kurz Founder und jetzt ist es wieder eine Managementrolle so. Ich muss sagen, ich bin noch so in der Eingewöhnungsphase, ja. Wie läuft das Ganze? Vorher musste man die großen Budgets und Deals mit dem Advisory Board, mit den Investoren abstimmen. Jetzt gibt's da eine Runde in New York und Sao Paulo, denen man das Ganze präsentiert. Das ist eigentlich relativ ähnlich, ja. Es sind nur ein bisschen andere Leute, die jetzt da nochmal drauf schauen wollen. Und jetzt mal für mich persönlich ist es natürlich schon aber eine große Veränderung, dass ich vorher ein relativ breites Spektrum hatte. Ja, ich war für Partnerships in Europa zuständig, aber auch für den Firmen-Sales, für Product und Tech. Und jetzt quasi dampfe ich das ja quasi zusammen, ja, nur auf Partnerships Europa, dafür viel größere Organisationen, mehr Leute mit diesem Fokusbereich. Und eine Organisation, die noch gar nicht so aufgestellt ist, dass sie diese Größe jetzt eigentlich handhaben kann. Ja, weil wir sind ja viel größer in Europa als Wellhub. Und das muss ich jetzt erstmal gerade alles finden, was Strukturen, Prozesse, Leute angeht. Das ist jetzt so die Challenge. Und die mache ich jetzt eigentlich tatsächlich auch erst in voller Kraft seit 1. Juli. Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Und Wellhub muss man auch sagen, hat sehr viel Freiheiten gegeben. Ja, es war nicht so, also wenn du an Bord bleiben willst, das wäre das, was wir dir anbieten können, sondern das war tatsächlich eine Unterhaltung, eine Diskussion, zu gucken, worauf ich Lust habe. Es war sehr wertschätzend. Man hat einfach gespürt, okay, die wollen unbedingt, dass wir beide an Bord bleiben und versuchen das auch dann auch so möglich zu machen, wie es für uns passt. Ja. Und ich zum Beispiel wollte keine Global-Rolle. Ich habe 3 kleine Kinder, mit der ich jetzt irgendwie ständig durch die ganze Welt reise. Ich reise sowieso schon viel, aber möchte das lieber in Europa machen und nicht jetzt noch in verschiedenen Zeitzonen. Ja.
Bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir, ich bin weiterhin Co-Founder, CEO im Sports Club. Also da ändert sich weder der Titel noch irgendwie meine Tätigkeit an der Stelle. Und das ist so ein bisschen eine lustige Kombination aus größerer Konzern, klar, also jetzt ein paar tausend Mitarbeitende. Aber meine Rolle ist so ein bisschen back to basics, back to startup. Weil, wie wir gesagt hatten, ich bin für Sports jetzt zuständig, B2C. Und das ist nochmal so ein bisschen auf einmal ein breiteres Spannbreite von Themen und nochmal so ein bisschen, okay, wie können wir das Produkt neu strukturieren? Fokus geht komplett auf Mitglieder. Wie können wir bessere Features bauen für die Mitglieder? Die Usability, User Experience verbessern. Das sind coole Themen. Aber das sind eher so Themen, die ich am Anfang von Urban Sports Club hatte und jetzt lange jetzt nicht mehr. Das heißt, da ist es so ein bisschen back to the roots. Und dann habe ich noch zwei globale Wellup-Themen, an denen ich arbeite. Das sind eher größere Konzerne, aber machen auch Spaß. Also insofern, das ist bisher eine ganz, ganz coole Kombination eigentlich.
Ja. Ich wollte euch ja nicht auf den Schlips treten. Das wisst ihr. Wenn ich euch nicht lang genug kennen würde, hätte ich die Frage auch nicht so formuliert, sondern ein bisschen netter. Aber ich glaube, wenn man das richtig raushört, darf man sich, glaube ich, freuen auf Urban Sports Club, wirklich als B2C-Brand, die übrig bleibt. Dementsprechend auch ein paar Sachen, die vielleicht für B2B mal gebaut und integriert wurden, werden jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Einzelpersonen und weniger eine Organisation, die 100 Leute da subventioniert, ja, dass das quasi funktioniert über B2B. Ich bin gespannt.
Ganz konkretes Beispiel. Vorher war Product sehr stark auf die B2B-Seite fokussiert. Und wenn wir jetzt aber anschauen, was wollen unsere Mitglieder eigentlich, dann gibt es sehr klare Features, die gefragt werden. Ein Feature ist Community, ja, wo wir jetzt auf jeden Fall reingehen werden und mehr Community-Features bauen werden.
Das hast du ja vor einem Jahr schon im Podcast gesagt. Ja, die Frage ist ja, wann das losgeht.
Ganz genau. Also da komme ich auf Benjamin zurück. 1. Juli war der Zeitpunkt. Wir haben bis zum 1. Juli Integration gemacht.
Wie sagte ich doch nur.
Ja, alles gut. Aber ich kann es auch kaum erwarten, dass das Thema, also es macht, das sind ja die Themen, die einem als Gründer wirklich Spaß machen. Ja? Hab ich Spaß daran, mit Investoren die ganze Zeit zu reden? No offense.
Sind alles tolle Leute.
alles tolle Leute, die Investoren. Aber ich habe nicht gegründet, um Geld zu raisen. Ich habe gegründet, um coole Produkte zu bauen. Und das ist jetzt wieder die Möglichkeit. Und das macht Spaß.
Fair. Das heißt, wenn man so will, geht seit 1. Juli das neue Kapitel so richtig los, weil davor halt auch einfach, hey, wir haben das Agreement, das muss freigegeben werden, gab ja eine Kartellfreigabe, dass das auch passieren darf. Da müssen wir mal gucken, was führen wir wie zusammen und dann auch irgendwie die Umstellungen machen, dass dann überhaupt Wellhub als B2B und Urban Sports als B2C in Deutschland und Europa so laufen können. Macht ihr Urban Sports dann global oder macht ihr das trotzdem Europa erstmal?
Also aktuell Fokus auf unsere bestehenden Märkte.
Ja, okay.
Da haben wir noch echt Potenzial, aber danach ist der Plan auf jeden Fall auch auszurollen. Und dann können wir natürlich schauen, okay, wo ist Wellhub stark, was Partnernetzwerk anbelangt, was sind Märkte, die für uns interessant sind und wo wir beides kombinieren können. Also mit Hilfe vom Wellhub Partnernetzwerk dann zu expandieren, macht absolut Sinn. Aber da gibt es noch keine Timeline.
Dann würde ich fast an der Stelle sagen, Glückwunsch zu dieser Reise, die ja nicht zu Ende ist. Das war, glaube ich, auch wichtig, heute irgendwie mal als Punkt zu machen, aber sich trotzdem anzugucken von, wo beginnt das mit Fußball und Leute zusammenbringen, zu es wird Urban Sports, ja, zu okay, wir haben trotzdem da ein Price-Tag dran gehängt, was in der deutschen, vor allem in der, gut, ich würde immer sagen Consumer-Welt, aber das stimmt ja gar nicht, ihr seid ja eine B2B-Brand, aber in der deutschen Landschaft trotzdem nicht so häufig passiert. Ne? Ich meine, ihr habt echt 600 Millionen als Größenordnung, ist halt einfach ein großer Exit, Hut ab. Ihr habt da echt auch eine Marke gebaut, die Identifikation schafft und zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, wird sicher beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Reise. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die mal mit mir hier durchzudiskutieren und viel Erfolg bei allem, was jetzt die nächsten Jahre passiert, weil ihr ja eure Rollen auch neu finden und überarbeiten und anpassen könnt, was, glaube ich, auch neue Kräfte freisetzen kann.
Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt gleich zum Teamworkshop mit den neuen Führungskräften, die zum ersten Mal in Berlin zusammenkommen. Also trifft genau den Nagel auf den Kopf. War cool hier zu sein und sich mal mit dir endlich auszutauschen. Ja. Auch wenn du so Spitzen gegen den Club hast, aber als Kräuter Fürth-Fan darfst du das.
Ich als Eintracht Frankfurt-Fan habe da überhaupt keine Probleme. Insofern vielen Dank für die Einladung. Cool, dass es geklappt hat. Schönes Gespräch.
Soll ich dir dann erzählen, dass ich sehr viel Spaß hatte bei Tottenham gegen Frankfurt im Frankfurt-Stadion? Oder? Tut mir leid. So, Fußball.
Gegen Tottenham kann man verlieren. Das ist okay.
In der letzten Saison hat gegen die fast keiner verloren. Das war echt eine Katastrophe. So, Fußball zu Ende, Podcast zu Ende. Vielen lieben Dank euch. Die beiden investieren auch in Setups. Also falls ihr starke Angels sucht, ich packe die LinkedIn-Profile mal mit rein. Vielen Dank.
Danke dir.
Die Geschichte von Urban Sports Club ist, wie gesagt, eigentlich 17 Jahre alt und eine lange, lange Geschichte von wir müssen erstmal das Modell finden, verstehen, gucken, was passt eigentlich am Ende wirklich, bis hin zu wir verkaufen für 6,5 Millionen Dollar und machen aber weiter, weil wir daran glauben, dass das wirklich größer werden kann. Das ist schon eine verrückte Geschichte, die es in Deutschland nicht so häufig gibt und das muss man echt sagen, da muss man den Hut ziehen, muss man auch dankbar sein, dass die Gründer so viel Zeit auch in Angel Investments investieren, zurückgeben und für Sparring bereitstehen und auch hier so offen waren, weil daraus lernt man extrem viel, weil sie durch extrem harte Zeiten gegangen sind, extrem andere Zeiten, wo man nicht einfach mit KI irgendwie mit brainstormen kann und das Brainstorming schneller geht in Krisenzeiten und eine rationale dabei ist, sondern wirklich einfach scheinbar richtige Entscheidungen getroffen haben, um da rauszukommen, wo sie rausgekommen sind. Und wenn dir die Episode gefallen hat mit Moritz und mit Benny, dann bitte einmal mit jemandem teilen, der davon profitieren würde und den Podcast abonnieren, dass wir weiterhin so coole Stories machen können, mit den Gründern so offen sprechen können. Ich glaube, man hat gemerkt, ich habe beide über die Jahre schon immer wieder getroffen, immer wieder gesprochen. Deswegen vielleicht auch die eine oder andere saloppe Spitze hier und da. Aber das macht's aus, dass die beiden sich halt hier auch wohlfühlen und sagen, hey, komm, mit dem sprechen wir über ein paar Dinge. Die beiden sind nämlich nicht so häufig in irgendwelchen anderen Podcasts und schon gar nicht als Duo. Deswegen was Besonderes. Wir haben anderthalb Jahre lang daran gearbeitet, einen Termin zu dritt zu finden, anstatt einfach nur One-to-One. Und ich bin den beiden sehr dankbar und habe mich sehr gefreut, auch dass du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Episode Unicorn Bakery.